Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Red Sea, und herzlich willkommen zur 190. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Lukas. Und wir sind in der gewohnten Stammformation heute Abend für euch da. Die Stammformation ist erstmal Moin zum Podcast, Papi.
Moin, du klingst heute echt energisch. Hast du noch Energie oder was?
Ich habe noch Energie, tatsächlich, weil ich war gestern sehr, sehr früh im Bett. Deswegen habe ich wirklich Energie. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, du musst doch nicht mal wach bleiben für die Cardinals-Spiele. Das ist schon auf dem Montag, dann hilft das, ne?
Das habe ich heute ein paar Uni-Kollegen auch erzählt. Die haben sich nur darüber kaputt gelacht. Naja, gut, ne? So ist es halt. Ich habe
heute eine Kollegin ein Bild geschickt von Mahomes, wie er so die Nummer abstreift. Nach dem Motto so, siehst du, ne? Hab nur ein Bild von Kermit zurückgeschickt.
Gut, das ist ein sehr schönes Bild. Ich hoffe, du hast auch ein GIF verwendet. Ganz modern, ja, wie du bist. Doch. Sehr schön. Dennis,
der alte Digital Native.
Stopp. Er bringt sich schon wieder selber ins Gespräch. Das finde ich echt frech. Aber Dennis, mir fehlt da was in deinem Gesicht. Wo ist deine Brille?
Das Rollenspiel ist vorbei.
Sie liegt neben ihm. Gut, damit weiß ich Bescheid. Ich dachte, wir dürfen dich jetzt jede Woche mit Brille erleben.
Ihr dürft ja gleich auch, aber ich dachte, ihr bleibt für mich erstmal ein bisschen unscharf.
Gut, das ist nur ein Shot in Richtung deiner Augen.
Nicht ein Shot in Richtung unserer körperlichen Ausstrahlung.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Lieber Josh, damit auch dir ein Oha! Auch dir einen wunderschönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend zurück, ihr süßen Mäuse. Habe ich vermisst.
Ja, danke, will ich auch. Die Grüße sind hoffentlich angekommen in der letzten Folge.
Ich wollte gerade sagen, warte mal, wir dich auf. Weißt du, fällt nach 20 Minuten auf, er hat den Mann noch nicht gegrüßt. Ja, ich habe nämlich die Folge gehört, du Saftkopf.
Ja, aber das ganz Wichtige ist, Josh, es ist nicht so schlimm, wie meine Crazy Prediction vergessen vorzulesen, ne? Ihr kleinen Schnarchibären, was ihr letztens getan habt.
Wir haben gar nichts gemacht. Wer nicht da ist, kriegt keine Crazy Prediction. So einfach ist das.
Ja, das sagen sie alle. Und dann sind sie gut. Wir haben heute viel zu besprechen, auf jeden Fall, Josh. Aber ganz wichtig, das müssen wir noch fragen. Wie war es denn in der Hauptstadt?
Ja, wie immer bezaubernd. Berlin lädt ja immer ein zum Bleiben und auch zum Gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, die meisten, die länger schon zuhören, ich bin kein wirklich großer Berlin-Fan. Mir ist die Stadt zu groß. Aber ansonsten war eigentlich ganz nice, endlich mal die Arbeitskollegen wiederzusehen, weil ich arbeite ja primär aus dem Homeoffice heraus, man sieht sich nicht so häufig. Macht immer Spaß, dann vor Ort zu sein. Jetzt habe ich mir nur wahrscheinlich wieder irgendwas mit dem Magen eingefangen und nach Hause mitgeholt. Wie das halt so ist, wenn man on Tour ist, da geht sowas schnell. Naja, steckst du nicht drin.
Das ist leider so, das stimmt. Aber sehr schön, dass du uns diese Woche wieder hier beehrst und wieder mit von der Partie bist. Gut, wir fackeln gar nicht lange rum, denn wir haben ja heute etwas auch Längeres vor. Ich bin gespannt, ob es genauso lang wird wie letzte Woche, weil positionstechnisch ist es ein bisschen weniger. Und ich glaube, deswegen wird die Folge nicht ganz so lang. Aber heute folgt, wie letzte Woche angekündigt, die Abrechnung Teil 2. Wir beschäftigen uns heute mit der Season Review von unseren Defensive-Spielern und unseren Special-Teamern.
Du darfst nicht vergessen, ne? Wir haben heute Joscha wieder dabei. Der hat einen Redeanteil, der ungefähr größer ist als der von den anderen beiden Jungs letzte Woche.
Meinst du sogar zusammen?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, wir verfolgen ja hier einen Bildungsauftrag auch mit unserer Show.
Und gut, und mit dieser herben Enttäuschung, liebe Birdgang, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hauen Sie rein.
der war gut. Schön, danke.
Gerne, kein Problem. Aber
wieder versenkt.
Aber wirklich, mit
musstest
Bravour. 7
Meter sagen, wir haben Handball gerade. Ne? Also
wichtig. Aber ganz kurz müssen wir noch eine andere Sache reinschmeißen, weil sie brandaktuell ist. Männers, unser zweiter First-Round-Pick steht fest. Und, Josh, wo picken wir? Sag es.
An Stelle 27. Ja, nicht 42. die Antwort auf alles. Nein, 27.
Also man kann ja sagen, Mensch, immerhin nicht in den 30ern. Man hätte ja auch, stell dir mal vor, die Texans hätten das doch gewonnen. Das wäre noch schlimmer gewesen. Aus Pick-Sicht. Aber 27 ist jetzt ja okay. Wir haben es uns alle ein bisschen tiefer gewünscht. Jetzt ist es so hoch, aber den Pick nehmen wir mit auf jeden Fall.
Ja, kannst du eh nicht ändern, jetzt wo es soweit ist. Und wir haben uns im letzten Jahr, glaube ich, alle anders vorgestellt, dass wir so zwei Top 10, wenn nicht sogar zwei Top 5 Picks haben werden. Haben wir jetzt nicht. Kannst du aber auch nicht beeinflussen. Ich habe schon die ersten gelesen, die gesagt, hätten wir mal lieber nicht getradet. Ja, wenn man das gewusst hätte, hätte es auch Lotto spielen können. Von daher, ja, ist jetzt nicht der Traumpick, von daher, aber wir haben ja gleich mit Anfang der zweiten Runde auch wieder einen Pick, von daher geht das ja.
Zumal du ja ergänzen musst, dass nur weil der Trade jetzt nicht so lopsided ist wie zuvor angenommen, dass der Trade nicht gut ist. Also der Trade, der ist immer noch sagenhaft gewesen und wir gehen da immer noch mit einem weiteren First-Round-Pick raus, ganz unabhängig davon, ob es jetzt Lower First Round ist oder Mid First Rounder, ist ja vollkommen, also ist vollkommen gleichgültig. Aber wir haben darüber gesprochen. Am Ende bestimmt die Position deines Draftpicks auch eigentlich nur über, ja, das sage ich mal, die Auswahl des Spielers. Also im Sinne von, dann kannst du halt entscheiden, wen du haben willst und dann weniger, dann sind die Chancen geringer, dass sie jemanden Spieler vor dir wegpickt. Das ist die einzige, also das ist das einzige, was die Draftposition bestimmt. Die Draftposition garantiert nicht, dass du einen guten Spieler an der Stelle auch nimmst. Okay, oder dass er einschlägt oder sich nicht verletzt oder sonst irgendwas. Also insofern, nein, abgesehen davon, glaube ich, hätten alle nicht erwartet, dass die Texans so überperformen, aber da zeigt sich halt auch einfach wieder, was gutes Coaching ausmacht. Und 27 war ja nur der Worst-Case-Szenario jetzt zum Ausgang dieser Woche. Hätten die Bucks oder die Packers ja auch noch gewonnen, wäre der Pick ja noch um den einen oder anderen Spot besser geworden. Aber so bleibt er bei 27, da gehört er auch hin, da ist er auch gut aufgehoben.
Ja. Beschweren können wir uns nicht. Josh, das hast du gerade schon schön auf den Punkt gebracht. Wir haben zwei First-Rounder und was man im Endeffekt daraus macht, wird man dann im Draft sehen. Von daher, das Kapital haben wir erstmal. Und ob wir jetzt da einen Spieler picken oder den 27. Pick vielleicht auch in einen Trade umwandeln oder wie auch immer, da ist ja noch sehr, sehr viel möglich. Da wird auch bestimmt noch sehr, sehr viel drüber gesprochen, was da passiert. Das ist alles Zukunftsmusik.
Exactement.
Juli, dann würde ich sagen, Jungs, wir haben viel zu besprechen.
Ja, stopp. Hast du in der letzten Stunde mal auf dein Handy geguckt, mein Schatz?
In der letzten Stunde? Ja. Ich hatte in der letzten Stunde tatsächlich viel zu tun.
Ja, dann wirst du gesehen haben, dass tatsächlich mal wieder etwas an News gedroppt ist, bevor wir die Podcast-Folge aufnehmen. Es war Gesprächsthema durch die Saison hindurch. Zach Ertz hat ein neues Zuhause gefunden, meine lieben Freunde.
Oh, das ist eine sehr gute Info. Wo ist er gelandet, der Mann?
Bei den Detroit Lions ist er jetzt untergekommen, hat sich jetzt auf dem Practice Squad, sage ich mal, eingeschmiegt und das ist ja genau das, was wir angekündigt hatten, als er entlassen worden ist und auch nachdem er dann so ein paar Wochen keinen Abnehmer gefunden hatte. Wir hatten ja gesagt, es kann entweder auch damit zusammenhängen, dass er immer noch mit seiner Quad-Verletzung zu kämpfen hat und schlichtweg einfach keinen Platz auf einem Roster zu suchen hat. Wenn er nicht spielen kann, hast du auch keinen Platz. Und aber haben wir sowieso oder so damit gerechnet, dass ein späterer Contender gegebenenfalls dann einfach nochmal auf seine Dienste zurückgreift und anscheinend scheint er jetzt kuriert zu sein, im Practice Squad der Detroit Lions untergekommen und gegebenenfalls spielbereit. Irgendwann. Weiß sie ja nicht.
Ja, bei den Detroit Lions war doch Sam LaPorta auch angeschlagen, aber hat dann gespielt im vergangenen Spiel.
Sam LaPorta sah aus, als hätte er keine Verletzung gehabt.
Ja, guck mal. Aber so einen Veteran zur Not auf der Bank mitzuhaben und als Reservespieler dabei zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. Nein. Also freut mich auch für Zach Ertz und vielen Dank für die Info, denn die war in der letzten Stunde an mir vorbeigegangen. Und wenn ich sehe, Darren Urban hat es ja sogar vor 3 Stunden gerepostet, da muss es irgendwie an mir vorbeigeschlittert sein, die Info. Perfekt, Josh, vielen Dank dafür.
Kein Problem.
Dann würde ich sagen, hatten wir aber jetzt mit unserer Defensive Line. Und zwar sind folgende Spieler für das Jahr 2024 bei uns unter Vertrag. Es sind Phil Hoskins, Naquin Jones, Roy Lopez, Ben Stilley und Dante Stills hat sogar einen Vertrag bis 2026. Obviously. Wir haben 3 Unrestricted Free Agents. Das ist LJ Collier, Leki Fotu und Carlos Watkins. Und wir haben einen Restricted Free Agent auch dabei und das ist Jonathan Ledbetter. Und damit würde ich sagen, lasst uns die Diskussion beginnen. welchen dieser Spieler behalten wir und wem sagen wir, die Abrechnung Part 2 wirst du leider nicht überleben.
Hast du schon ein Dschungelcamp geguckt oder was?
Ich wollte gerade sagen, Junge, das kam straight aus. Heute habe ich leider kein Bild für dich.
Nee, ja. Das fiel mir einfach gerade ein. Ich fand's lustig und habe gedacht, ich drop den einfach mal an der Stelle.
Und die Dunkelung trifft dich.
Komm, ja, aber, du darfst anfangen mit dem unheimlichen Teil.
Bleiben wir beim ernsten Teil des Abends.
Ja.
Also Likifudu möchte ich auf jeden Fall, dass er bleibt. Ich hatte es ja schon in einer der vorherigen Folgen mal erwähnt. Make him a lifetime cardinal. Also der Junge ist vielleicht nicht das Spektakulärste, aber man fällt oder man merkt es halt immer, wenn er verletzt da ist oder nicht dabei ist. Und wenn er wieder da ist, fällt er halt wieder positiv auf. Der hat Wille, hat vielleicht wie alle unsere D-Liner nicht gesündesten Knochen oder sowas. Weil die irgendwie alle mehr oder weniger mal ausgefallen sind, aber Likifudu ist für mich einer, der positiv hervorsticht mit Leistung und auch Einstellung. Und deswegen, auch weil er noch jung ist, würde ich ihm auf jeden Fall versuchen zu halten. Ja, Jonathan Ledbetter hat auch nicht auch dann, wenn er mal gespielt hat, einen positiven Eindruck hinterlassen. Deswegen würde ich auch gucken, ob man ihn dabei behält. Bei den anderen ist es so, wenn ich jetzt sage, sie waren alle irgendwo okay, wir können sie aber nicht alle sein, weil wir haben noch ein paar unter Vertrag und ich erwarte mir schon auch für die Position noch Verstärkung. Deswegen würde ich sagen, Jonathan Ledbetter und Likifudu sind jetzt die beiden Favorites, wo ich sage, von denen, die wir eh schon unter Vertrag haben, die noch dazu nehmen. Und dann sollten wir dann noch ein bisschen im Draft vielleicht oder auch nach Free Agency noch was dazu holen.
Ja, also ich schließe mich da auf jeden Fall Dennis an bei den beiden Personalien. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, die Personalien noch betrachten, die Dennis gerade außen vor gelassen hat, dann sind es halt wirklich teilweise einfach ganz blöde Situationen an der Stelle. Carlos Watkins zum Beispiel, von dem haben wir leider nicht so viel gesehen. Aber ich fand, die anderthalb Wochen, die man ihn gesehen hat, sah er ja jetzt nicht desolat aus, sah er ja relativ gut aus und hat Plays gemacht. Das heißt aber, also so gern ich zum Beispiel Carlos Watkins auch wieder mitnehmen würde, wir bezahlen dann aber an der Stelle schon zwei Free Agents, wo wir zum Beispiel bei Likifudu nicht wissen, wie viel Geld möchte der Mann haben, kommt gerade aus seinem ersten Rookie-Vertrag und testet mal das Wasser im Markt. Ne? Also das sind schwierige Fragen, die du dir dann stellen musst, dass du Jonathan Ledbetter als Restricted Free Agent, zu einem guten Preis binden kannst. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Die Frage ist aber dann, wie viel musst du für Likifudu ausgeben und wie viel gegebenenfalls noch, wie Dennis gerade gesagt hat, für andere Spieler, die wir gegebenenfalls über die Free Agency zum Beispiel reinholen. Und da sehe ich dann zum Beispiel Carlos Watkins oder auch AJ Collier, der wirklich in einer ganz miserablen Situation war, hat sich an Woche 1 den Bizeps gerissen, richtig dämlich oder unglücklich vielmehr. Das ist dann halt einfach eine extrem blöde Situation. Ich kann mir vorstellen, oder ich hätte mir vorstellen können, hätten die mehr gespielt und hättest du von denen gesehen, was die leisten können, dann hätten die vielleicht noch eine Chance gehabt, auch jetzt, sage ich mal, gesigned zu werden, ne, und für die Rotation einfach mit da zu sein. Aber das sehe ich halt jetzt nicht. Ne? Also ich meine, das war AJ Collier's Chance, sage ich mal, anzuknüpfen. Und das Erste, was er macht, ist sich in Woche 1 verletzen, was sehr, sehr bedauerlich ist einfach. Und deswegen sehe ich zum Beispiel dafür oder für Carlos Watkins und Likifudu sag ich schon, für Carlos Watkins und AJ Collier einfach die Karten relativ schwarz, was so ein Resigning in der Offseason angeht, zumindest bei uns.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Namen Collier und Watkins schon was sind, was du vielleicht im Stretch der Preseason, im Stretch der laufenden Saison, wenn sie dann noch Free Agents sind, holst. Weil das, was man von ihnen gesehen hat, war ja nicht schlecht, nur wenn du Spieler auf einem Prove-It-Deal hast, und das waren beide, die sich dann so schwer verletzen, von diesen Verletzungen müssen die auch erstmal wieder zurückkommen. Das sind halt so ein bisschen, ja, Wundertüten. Also ich will damit nicht sagen, dass die Jungs von einer Verletzung nicht zurückkommen können, auf keinen Fall. Natürlich können sie davon zurückkommen, aber ja, so eine Verletzung sorgt ja auch immer dafür, dass es ein möglicher Punkt ist, wo du dich wieder verletzt. Und das ist dann halt einfach für deine Front- oder für deine Starting Defensive Line vielleicht nicht das ganz richtige Material, sagen wir es mal so. Bei Leki Foto stimme ich euch absolut zu. Er ist außerdem ja das einzige verbleibende Member der 2020er Draft Class. Also der Mann ist eine ja, kleine Legende, würde ich sagen. Und er bringt ja Leistung ohne Ende. Dennis hat so schön gesagt, man sieht, wenn er dabei ist und man sieht einfach, dass er Leistung bringt. Und wenn er fehlt, tut's halt einfach weh. Und bei Jonathan Ledbetter, ja, der ist Restricted Free Agent. Dadurch, dass er sich ja jetzt ja zum Schluss der Saison das Kreuzband gerissen hat, das ist ja auch eine sehr, sehr unschöne Verletzung, die ja auch lange dauert. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Woche er sich genau verletzt hat. Das war ja...
Zwei.
Ledbetter. Die
Cowboys. Ah, Ledbetter. Sorry, ich dachte, ich hätte Watkins verstanden. Sorry. Ledbetter, hat er sich nicht über zweimal verletzt?
Ja, aber am Ende hat er sich, müssen wir gleich mal nachgucken, in welchem Spiel er sich das Kreuzband gerissen hat. Auf jeden Fall musst du da ja erstmal gucken, wann kommt der Mann zurück. Und ich meine, es war ja wirklich im letzten Drittel der Saison, wo er sich verletzt hat. Und dann ist er ja auf jeden Fall fürs Trainingscamp, für die OTAs etc. pp. Nicht zur Verfügung. Oder steht er nicht zur Verfügung wegen der Verletzung, der schwerwiegenden ACL-Verletzung?
Ja.
Dann kommt er mitten in der Saison zurück. Und da glaube ich, dass du dann als ja Vertragspartner, den die Arizona Cardinals dann für ihn darstellen, ja schon mal eine ganz gute Argumentationsposition hast, indem du sagst, hey, du hast dich zwar verletzt, aber du hast vorher super Leistung gezeigt. Dann kriegst du ihn eventuell auch ein bisschen günstiger, weil Stand jetzt kann er dir in Woche 1 nächstes Jahr nicht helfen. Aber der ist einfach für den Lockerroom und so weiter so wichtig und gut, den müssen wir behalten.
Du hast es gerade angesprochen, weil es ist mir leider voll an mir vorbeigezogen mit dem Kreuzbandriss. Der Preis ist ja eigentlich keine Frage, weil wie gesagt, der ist ja Restricted Free Agent oder Exclusive Rights Free Agent sogar. Von daher, wenn wir den halten wollen, werden wir den halten. So ist es nicht. Aber die Frage
auf alle
ist
Fälle
mit dem Kreuzband, ne, und ob du nicht, sage ich mal, dann jemand anderen reinholst, unabhängig von dem Vertragsstatus.
Ja, was? Gut, aber wenn du ihn günstig sein kannst, kannst du ihn im Zweifel, wenn du merkst, das wird nichts, auch wieder günstiger entlassen. Blöd ist, das klingt, aber so ist das Business halt. Und ja, wie gesagt, du wirst dich in der Positionsgruppe auch verstärken müssen in der Free Agency oder im Draft. Und dafür musst du halt auch Spots offen halten. Lukas, du bist da im Thema mehr drin als ich. Wir haben doch keinen Defense-Liner gehabt, der nicht verletzt war, oder? Haben wir irgendeinen dabei, der alle Spiele spielen konnte?
Nein.
Mir fällt Obwohl. Keiner ein.
Warte mal, nee, Roy Lopez war ja auch so, der kam mitten in der Saison rein, hat dann da geholfen, der kam ja auch über das Practice Squad dann erst rein. Bei Naquan Jones.
Naquan Jones kam auch spät.
Phil Hoskins auch.
Phil Hoskins kam auch spät. Die kamen alle erst dazu, als wir realisiert haben, dass unsere D-Liner fallen wie Fallobst.
Dante Stills war mitten in der Saison, meine ich, auch verletzt.
Ja, Dante Stills war auch kurzzeitig raus, ja.
Und Ben Stilley doch auch.
Ja,
das ist wie gesagt. Oder bei Stilley bin ich mir nicht sicher.
Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Rotation auf der Positionsgruppe.
Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass bei dem Signing oder auch Picken von Defense-Linern das Augenmerk auf Verletzungen liegt. Natürlich kannst du zukünftige Verletzungen nicht planen, aber du kannst die Vergangenheit, die Krankenakte dir angucken und daraus eventuell Wahrscheinlichkeiten ableiten.
Ja, also und, ja jetzt musst du natürlich fairerweise sagen, Carlos Watkins und AJ Koya hatten vorher nicht in ihrer Akte einen gerissenen Bizeps und der dann wieder gerissen ist. Na, also ich meine, wie gesagt, es ist schwer damit zu planen.
Du kannst nicht rausfahren, aber du kannst halt schon mal gucken, wer schon mal viel auf dem Carepot hat, sag ich mal, um dann vielleicht jemanden zu nehmen, der noch nichts hatte und dann trotzdem durch das Kreuzband reißt. Aber nein, was ich damit sagen will, ich denke, die Position sollten wir noch ein bisschen offen halten für mal sehen, was noch kommt.
Ja.
Das ist der Punkt, wo ich drauf hinaus wollte, weil Nils hat ja letzte Woche auch diesen schönen Fact gebracht, was er da ja bei Twitter gelesen hatte von Johnny Venerable. Da war es ja so, dass er gesagt hat, dass er die Information hätte, dass man gerade bei Cornerbacks und auch bei der Defensive Front schauen möchte, dass man da in der Free Agency aktiv wird, um da erfahrene Veteranen reinzuholen. Wenn das wirklich so ist, musst du natürlich ganz genau gucken, wer präsentiert sich wie in den OTAs, in der Preseason und im Trainingscamp etc. und dann kannst du daraufhin ja wirklich richtig planen. Ne? Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass du Signen von einem Spieler verschiebst, bis du wirklich Leistung bei den OTAs oder sonst wo gesehen hast. Nein, aber du signst ihn und dann kannst du bei Spielern wie zum Beispiel, also das klingt jetzt so hart, aber wir haben es gerade darüber gesprochen, das ist das Business. Ein Roy Lopez ist kein gesetzter Spieler nächstes Jahr. Der muss sich seine Position, in der er dieses Jahr war, wieder hart erkämpfen. Und wenn er dazu halt nicht in der Lage ist, weil die Front, die man da aufgebaut hat, zu stark ist, dann ist er jemand, der vielleicht aufs Practice Squad geht oder sogar gecuttet werden kann.
Aber das gilt für alle, ne? Also Naquan,
natürlich.
Will Hoskins, also alle, die wir gerade eigentlich noch unter Vertrag haben, haben wir im besten Fall nächstes Jahr nicht als Starter. Und das macht die Line auch, glaube ich, so zu einer der faszinierendsten Positionen der Offseason für uns.
Und ich möchte ergänzen, zu einer der größten Baustellen.
Ja, aber ich bin da mehr Optimist. Ne? Bei Baustellen in Deutschland haben die Historie, die brauchen was länger. So.
Gut, das Bauwerk der Defensive Line findet aber in Arizona statt und nicht in Deutschland. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben können. Ne?
Ja, da können wir ja schon fast den Vergleich ziehen, dass die Cardinals sind wie der Kölner Dom, ne?
Okay, der Vergleich ist wirklich Vogelwind.
Der ist hart, oder?
Der ist wirklich Vogelwind. Was ich eigentlich ganz schön finde, ist der Kommentar, den Darren Urban hinter seine Roster-Aufstellung geschrieben hat bei Dante Stills. Er hat nämlich geschrieben, Sixth Round Pick has chance to develop into Frontline Player. Und wir haben von Dante Stills dieses Jahr schon gut was gesehen. Auch einfach, wir haben es angesprochen, wir hatten so viele Verletzungen, wir hatten so viel Rotation, dass es halt dazu geführt hat, dass er viel Spielzeit bekommen hat. Wir haben es ihm ja auch gewünscht. Und wenn es dann jetzt so sein sollte, dass Dante Stills einer der Spieler ist, der sich in den Reihen der Cardinals und vor allen Dingen in der Defensive Line super entwickelt und dann da ein möglicher Starspieler wird, warum denn nicht? Weil du zahlst bis 2026, ja, wie sagen das die Großeltern immer so schön, nur ein Apfel und ein Ei. Ne?
Ja, ich stelle dir jetzt mal ein Segway mit einem letzten Take zur D-Line hin, sofern Dennis nichts mehr hat.
Stell mal einen rein da.
Okay, ich stell mal einen rein. Nein, also ja, kann natürlich sein, dass Dante Stills irgendwie auf irgendeine Art und Weise explodiert oder was und auf einmal zum Shining Star der D-Line wird, aber da glaube ich nicht dran. Dafür ist er, ich will nicht sagen, dass noch kein 7-Round-Draft-Pick Defensive Tackle irgendwie irgendwann mal zu einem Giganten geworden ist, aber ich glaube, das würde ich jetzt zumindest mal nicht als Erwartungshaltung für ihn voraussetzen. Dante Stills sehe ich viel mehr wie so ein Dennis Gardeck, der so in Situation, also der wirklich in gewissen Situationen halt einfach aufgeht, den du als situativen D-Liner, vice versa, situativen Pass-Rusher einsetzen musst, damit der halt am meisten Erfolg im Roster hat. Dasselbe gilt halt für mich, für Dennis Gardeck und damit wären wir bei den Outside-Linebacker.
Das ist ein wunderbarer Segway, vielen Dank dafür. Wir haben durch das Jahr 2024, also sprich bis Ende der Saison 2024, haben wir folgende Spieler bei uns unter Vertrag. Zaven Collins, Victor Dimukeji, Dennis Gardeck, Tyreek Smith. Bis 2025 haben wir Cameron Thomas unter Vertrag. 2026 BJ Ojulari. Und der einzige, der in den Reihen der Outside-Linebacker Exclusive Rights Free Agent ist Jesse Lucater. Ich würde einfach mal das Rennen anfangen bei dieser Positionsgruppe. Zaven Collins müssen wir nicht drüber sprechen. Er war sein erstes hier als Outside-Linebacker und ja, hier steht der Kommentar, was PFF's highest graded Cardinal on defense. Ja, das PFF aber, Josh, hilf mir auf die Sprünge, dass PFF nicht immer so aussagekräftig ist.
Ich sag nur so viel, Jordan Love und wie hieß der andere Companion? Gegen wen haben die Packers nochmal gespielt?
Die Packers haben...
Nein, nicht gegen. CJ Stroud und Jordan Love hatten so ziemlich genau die gleichen Stats in der Wildcard Week. Aber der eine hatte eine PFF-Grade von 92, irgendwas und CJ Stroud hatte eine von 62, irgendwas. Also PFF-Grades sind natürlich jetzt noch viel mehr abhängig von reinen Metriken und Stats, sondern auch sehr viel von Situationen. Und Gott weiß, was noch in diese Algorithmen fließt, also sollte man denen gegebenenfalls nicht immer das höchste Maß an Vertrauen schenken.
Vielen Dank, genau das wollte ich hören. Ja, das Experiment mit ihm als Outside Linebacker ist gescheitert. Ich bin sehr gespannt, was sich der Coaching-Staff für Zaven Collins überlegt hat. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar so weit gehen würde, dass ich seine Zukunft nicht mehr in Arizona sehe. Das hatten wir ja auch schon in der einen oder anderen Folge mal angesprochen. Ich glaube, die Diskussion werden wir auch gleich nochmal hier ansprechen. Der nächste, hinter dem ein riesengroßes Fragezeichen steht in dieser Positionsgruppe, ist für mich Cameron Thomas. Weil auch Cameron Thomas hat, finde ich, nicht die Leistung gezeigt, die es rechtfertigt, jede Woche zu spielen. Man hat es ja auch gesehen, in den letzten zwei Spielen war er als inactive gelistet. Weiß ich nicht. Und mit BJ Ojulari war cool, dass seine Playtime gewachsen ist von Spiel zu Spiel. Die Durchschlagskraft hat gefehlt, aber da ist ja einfach die Frage, woran hat es gelegen? Liegt es vielleicht daran, dass, wie du es schon so oft gesagt hast, Josh, dass Nick Rallis nicht will, dass wir immer für den Sack gehen, sondern dass wir vielleicht einfach nur ein bisschen Druck aufbauen, dass der Quarterback den Ball schnell wirft, wie auch immer. Also, das sind so zwei absolute Fragezeichen, wo ich die Zukunft wirklich nicht groß in Arizona gerade sehe, also Cameron Thomas und Zaven Collins. Und bei Jesse Loketa, ja, finde ich, ist halt einfach ein cooler Typ, hat Outside Linebacker gespielt, hat Fullback gespielt, hat Special Teams gespielt. Aber ja, es waren jetzt nicht so die Leistungen, wo ich sage, resigned den.
Ja, gehe ich großteils mit. Jesse Loketa, ist, glaube ich, okay, wenn er da ist. Und es fällt auch nicht groß auf, wenn er nicht da ist. Also wenn man ihn signen kann, ja. Wenn er sich woanders probieren möchte, ist es für mich auch okay. Cam Thomas fand ich jetzt nicht so negativ, wie du ihn jetzt gerade bewertet hast. Klar, er ist nicht so in der Entwicklung nach oben geschossen wie andere. Aber ich glaube, als Typ für die Rotation kann man ihn durchaus gebrauchen. BJ Ojulari sowieso, wenn der kam ja aus der Verletzung raus in die Saison rein, wenn der vielleicht die Offseason auch vernünftig trainiert und dann auch vielleicht noch einen richtig guten Partner auf der Gegenseite hat, dann kann das durchaus was werden. Da habe ich die Fantasie, dass der sich zu einem sehr guten Pass-Rusher entwickelt. Zaven Collins, ja, irgendwann, früher oder später, wirst du dir in der Offseason auch die Frage stellen lassen müssen mit der Fifth-Year-Option. Und die würde ich aktuell nicht sehen, dass man die zieht. Also im Grunde ist es einfach Isaiah Simmons ein Jahr später. Ne? Zaven Collins ist in einer ähnlichen Situation. Er hat auf allen Positionen, die er jetzt gespielt hat, nicht so sehr überzeugt, dass du ihm die Fifth-Year-Option geben möchtest oder halt eine Extension irgendwie in irgendeiner Form. Deswegen hast du für mich aktuell die Auswahl zwischen, du lässt ihn dieses vierte Jahr spielen und guckst, was passiert. Ähnlich wie bei Hassan Reddick. Oder du findest, wie bei Isaiah Simmons, noch einen Trade-Partner, der vielleicht durch einen hohen Pick das irgendwie noch ein bisschen schmackhaft macht, dass man ihn dann quasi aus seinem Vertrag rauslässt. Habe ich noch wen vergessen?
Jemand, über den ihr beide für meinen Geschmack nicht gesprochen habt, war Dennis Gardeck.
Stimmt, genau. Warte, den habe ich noch auf dem Schirm. Lass mich noch kurz was zu Gardeck sagen. Ich mag den Typen total gerne. Und deswegen ist das immer so, jetzt habe ich so meine romantische Ader, die das über Lukas hat. ja, aber manchmal habe ich bei ihm das Gefühl, also er ist ein cooler Typ und er hat auf jeden Fall, der zerreißt sich, der hat Herz. Das kann man ihm nicht absprechen. Aber er hat halt auch seine Momente, wo man sich eher denkt, naja, er ist vielleicht mehr so das Team-Maskottchen als der Pass-Rusher. Und deswegen weiß ich nicht genau, was ich mit ihm anfangen möchte. Also meine Romantik sagt, behalte den Jungen, weil er einfach geil fürs Klima ist innerhalb des Teams, weil er ein cooler Typ ist. Andererseits, wenn du für das gleiche Geld jemanden bekommst, der effektiver ist, dann nimm halt den.
Was du, wie du gerade sagst, was du ja bei Gardeck nicht vergessen darfst, ist, er ist A, Special Teams Ace, na, der wirft alles rein, was er hat. Das zeichnet Dennis Gardeck aus. Ist ja auch nicht zu, sag ich mal, nicht umsonst Team-Captain geworden. Er hat ja auch das C dieses Jahr auf der Brust getragen. Aber am Ende des Tages, also ich hatte es eben schon mal durchblicken lassen, für mich ist Dennis Gardeck ganz besonders effektiv, wenn er halt wirklich als Situational Pass Rusher glänzen kann. In Coverage brauchst du ihn eigentlich gar nicht zu stecken. Das hat dann so ausgesehen, wie als würdest du mit Hassan Reddick in Coverage arbeiten. Das funktioniert nämlich überhaupt nicht. Ich erinnere an das letzte Spiel. Was gegen Seattle, wo er den Tight End gecovert hat und auf das Player da einfach, also er hat den Spielzeug einfach aufgegeben, weil er, keine Ahnung, vielleicht hat die Oma mit dem Kuchen gerufen oder whatever. Ja, irgendwo war auch immer woanders. Ich glaube, das war das Spiel gegen Seattle, ne?
Das war, wo er einfach abgebrochen hat.
Ja, genau. Weißt du, solche Geschichten halt. Also als Situational Pass Rusher glänzt er halt schon, aber da musst du dir dann halt die Frage stellen, A, wie viel willst du ihm weiterhin dafür bezahlen? Und B, aber was für anderes Talent stellst du in den Raum? Weil der Outside-Linebacker-Raum genauso wie der D-Line-Raum ist das, was wir dieses Jahr gegebenenfalls auch an Starter einfach gehabt haben. Das möchtest du eigentlich nächstes Jahr als Starter dann nicht mehr sehen. Mit Ausnahme von B.J. Ojulari möchte ich dazu sagen, weil er war Rookie und hat trotzdem sehr gut ausgesehen, hatte bis Woche 15 die gesamte NFL-Rookie-Klasse in Sachen Pressures angeführt. Also von daher, B.J. Ojulari, glaube ich, hat auch einfach so ein bisschen darunter gelitten, dass der Rest der Outside-Linebacker einfach nichts auf die Kette bekommen hat. Weil dann bist du natürlich auch natürlich auf deiner eigenen Insel unterwegs. Ne? Von daher, ihr hattet eben schon ausführlich über Zaven Collins gesprochen. 50-Option würde ich auch nicht sehen. Cutten würde ich ihn aber auch nicht. Einfach, weil ich glaube, dass er für das eine Jahr einfach für die Rotation auch sehr wertvoll sein kann. Und dann musst du halt darüber hinaus schauen, was du mit ihm anstellst, was du mit ihm machst. Ja, und Cam Thomas zum Beispiel, der verdient nächstes Jahr, ich glaube 3 oder 4 Millionen. Wenn du den cuttest, gewinnst du alles davon. Und 3-4 Mille macht jetzt den Brat nicht dick. Aber am Ende sind es 3-4 Mille. Und Cam Thomas, keine Ahnung, er scheint halt irgendwie nicht Anschluss zu finden. Schon unter Vance Joseph nicht und jetzt auch nicht unter Jonathan Gannon. Ich weiß nicht, ob ich ihm noch ein Jahr einfach schenken würde. Zumal, wie gesagt, wir davon ausgehen, dass wir neues Talent mit in den Raum reinholen. Also, I don't know.
Ich habe mal gerade nachgeguckt, wie teuer die 50-Option von Zaven Collins wäre.
Warte. Würde
uns...
Warte, wären das 11, 12 Millionen?
11, 12 oder 12, 11 oder?
Nee, 11 bis 12.
12,175, ja. Also, es würde uns 12,175 Millionen kosten und das sehe ich halt einfach nicht. Ich finde das für die Leistung, die er bringt, sehr, sehr teuer. Das ist Geld, was wir uns locker sparen können und in einen Veteranen oder in einen anderen Spieler auf jeden Fall investieren können. Bin ich total eurer Meinung. Die 50-Option würde ich bei ihm auch auf keinen Fall ziehen. Dafür ist auch einfach dieses Experiment jetzt mit ihm auf Outside-Linebacker einfach zu schlecht gelaufen. Um zu der Personalie Dennis Gardeck zu kommen, habe ich jetzt gerade nicht drüber gesprochen, weil er für mich kein Fragezeichen ist, sondern ich sehe das eher so wie ihr beide. Er bringt Leistung, ist das absolute Special Team Ace, kann aber in der Rotation auch super gut agieren. Behalt den Mann und behalt den ruhig auch über 2024 hinaus. Der ist für mich jetzt halt gerade kein, ja, Fragezeichen oder wie auch immer. Victor Dimukeji, finde ich, kann man auch für die Rotation behalten, aber Joshua, du hast es gesagt und das möchte ich an dieser Stelle auch einfach nochmal unterstreichen. Es ist jetzt gerade nicht so auf Outside Linebackern, dass wir sagen, hey, da haben wir eine super Basis, darauf lässt sich aufbauen. Nein. Da musst du auf jeden Fall tätig werden. Da musst du auf alle Fälle handeln. Und das, was du jetzt gerade als Starter da stehen hast, außer B.J. Ojulari, möchtest du davon nichts mehr als Starter sehen nächstes Jahr. Da bin ich voll dabei.
Ja, und wie gesagt, es ging ja dieses Jahr gerade bei solchen Positionsgruppen, ging es ja vielmehr auch, wir haben oftmals darüber gesprochen, diesen Talentevaluierungsprozess. Und das hast du halt einfach geschafft. Ne, du weißt jetzt, okay, da sind jetzt keine Starter dabei, die du unbedingt haben möchtest nächstes Jahr. Und insofern musst du halt was Neues reinholen. Was du aber gelernt hast, ist, dass sie situativ glänzen können. Und gerade daraus baust du ja dann deine Rotation auf. Ah, und ich glaube, dann sieht auch ein Zaven Collins besser aus. Dann sieht vielleicht auch wieder ein Dennis Gardeck besser aus. Dann sieht ein B.J. Ojulari besser aus. Wenn du da 2, 3 Leute hinstellst, die tatsächlich mehr als nur ein Mann zum Block benötigen oder ne, gegen den Block benötigen, dass sie dann die Aufmerksamkeit von zwei oder drei Spielern suchen oder whatever. Ja, davon profitiert ja jeder andere von der Line. Und insofern sieh einfach zu, dass du da dominantes Talent mit an den Rand stellst und du weißt, was du an den Spielern hast. Ja, wie gesagt, nur an dem unteren Ende weißt du ja nicht, wo, ja, für wen die Abrechnung Teil 2 zuschlägt oder nicht.
Absolut richtig. Dennis, denkst du noch über die Outside Linebacker nach oder sollen wir weitergehen?
Nö, gehen wir ruhig weiter.
Okay. Gehen wir einen Raum weiter zu den Inside Linebackern und kommen wir zu den Spielern, die 2024 unter Vertrag stehen, beziehungsweise auch noch ein bisschen länger. Dann haben wir vorneweg Kaiser White. Wir haben Tariq Maddox-Williams, Trevor Nowitzki, Owen Papo bis 2026 sogar. Unrestricted Free Agents in dem Raum sind Stand jetzt Chris Barnes, Ezekiel Turner und Josh Woods. Josh, und los.
Also, Kaiser White, glaube ich, braucht man sich darüber unterhalten. Er kam rein, kam auch aus Philadelphia mit Jonathan Gannon rein und kannte das System, kannte Gannon. Das sah wie der verlängerte Arm von Gannon auf dem Spielfeld aus, 1-1, Kaiser White. Auch übrigens immer noch Team-Leading Tackler mit 90. Also er hat die meisten, und er hat seit Woche 11 nicht gespielt, okay? Also ich glaube, über Kaiser White brauchen wir uns nicht streiten, was der für eine Bedeutung auf dem Spielfeld hatte. Da, ich glaube, er ist ja auch der Einzige, der tatsächlich einer der beiden Free Agents, die letztes Jahr einen Zweijahresvertrag bekommen haben, nämlich er und Jalte Froholt. Und ich denke, da sind wir auch ganz gut beraten damit, das zweite Jahr wahrzunehmen, wenn nicht sogar ihn dahingehend dann auch noch zu verlängern, langfristig. Und dann hast du ja gerade noch so ein paar random Namen mit Ausnahme von Owen Papo aufgelistet. Das waren ja auch die Spieler, mit denen wir am Ende kompensieren mussten, weil Josh Woods sich verabschiedet hatte. Chris Barnes hatte sich verletzungsbedingt verabschiedet. So, und das sind jetzt auch beides Free Agents. Für mich könntest du aber einen Case für beide bringen, die zu resignen, wenn du die zu einem guten Preis kriegst. Gerade Josh Woods. Josh Woods hatte auch die beste Coverage Grade bei uns in der Defense als Linebacker. Also von daher, das sah schon alles solide aus, wenn denn die Linebacker-Crew ja gesund und am Start gewesen ist, was übrigens ein gesundes Paar Linebacker bedeutet. Der möchte nicht weiter schauen als Current NFL Playoffs. Ja, was da momentan für Linebacker-Tandems rumlaufen. Roquan Smith, Patrick Queen, beide Star-Linebacker, beide gesund. Du hast Fred Warner, du hast Dre Greenlaw, Star-Linebacker, beide gesund. Du hast Jack Campbell, den First-Round-Pick, und wen hast du noch bei den Detroit Lions? Na, Anzalone zum Beispiel auch noch, ne, auch gesund und drin. Und dann wäre es das vierte Team in den Playoffs, lass mich nicht lügen, Kansas City. Die haben auch Nick Bolton, der sieht auch klasse aus. Also gute Linebacker sind schon unabdingbar für Erfolg in der NFL. Und ich finde, mit Kaiser White sind wir da sehr gut aufgestellt. Josh Woods hat für mich auch sehr gut ausgesehen. Ist natürlich die Frage, ob du noch was Besseres findest. Aber wenn du die beiden zu einem guten Preis bekommst, also Chris Barnes und Josh Woods, würde ich die in jedem Fall resignen.
Definitiv, also Kaiser White, hast du selber gesagt, müssen wir nicht viel drüber reden. Ich möchte nur kurz noch einen Satz dazu sagen, dass er, und auch du hast es schon erwähnt, möglichst eine langfristige Lösung sein könnte. Also auch in den Zeiten, wo man vielleicht wieder Richtung Contender schielen möchte. Er ist jetzt in den letzten Jahren der erste Spieler gewesen nach Jordan Hicks, wo man sagen kann, dem kannst du den Green Dot auch auf den draufdrücken. Und er kann die Rolle ausfüllen. Und bei Chris Barnes und Josh Woods bin ich bei dir. Ezekiel Turner haben wir ja immer irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm für die Special Teams. Er ist ja irgendwie auch so Mr. Arizona. Er ist eigentlich wie auch immer schon da, gefühlt. Ja. Und deswegen, wenn man Ezekiel Turner wie immer irgendwann im Laufe der Offseason verlängert, dann kann ich da ganz gut mit leben. Josh Woods, Chris Barnes, wie du gesagt hast, zum vernünftigen Preis. Wenn ich mir einen von beiden aussuchen könnte, oder wenn es nur einer werden könnte, würde ich, glaube ich, Chris Barnes ein bisschen über Josh Woods stellen in dem Moment.
Interessant. Okay.
Und auch das ist eine Position, wo ich vielleicht in der Free Agency nochmal gucken würde, ob da was, ich sag mal, mit Erfahrung dabei ist, aber noch nicht so alt.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Finde ich interessant, dass du Chris Barnes über Josh Woods nehmen würdest. Ich hätte es nämlich genau andersrum getan, aber ich glaube, das ist dann halt auch ja ganz, ganz geringer Unterschied eigentlich. Um kurz noch einmal aufzuräumen, genau, Josh, du hast natürlich recht. Ich hatte da so ein paar Namen mit drin, die jetzt vielleicht den Leuten nicht so viel sagen, wie zum Beispiel Tarik Maddox-Williams. Das war ja in der Season eine ganz, ganz späte Personalie, die dazu kam für die Special Teams. Trevor Nowaski, ein Waiver-Pickup in der Saison, um Lücken zu schließen. Die beiden werden natürlich sich in der Offseason beweisen müssen, um zu zeigen, ob sie wirklich den Roster schaffen nächstes Jahr oder halt nicht. Bei Ezekiel Turner tue ich mich fast ein bisschen schwer. Er ist extrem wichtig für die Special Teams, das ist so. Aber ich habe das Gefühl gehabt, man hat dieses Jahr jetzt nicht so viel von ihm gesehen wie in anderen Saisons. Gut, kann aber auch sein, dass wir bei Special Teams halt einfach so gut bestückt waren. Kommen wir später ja eigentlich auch nochmal in der aller Kürze zu. Aber ich stimme euch vollkommen zu. Kaiser White ist sowieso da. Wenn du den jetzt verlängern könntest, tu es einfach, dass du ihn vielleicht länger als nur nächstes Jahr noch bei uns hast, weil die Leistung, die er gebracht hat, war wirklich schon par excellence. Das hat schon sehr gefallen. Und dann würde ich sagen, Josh Woods ist für mich ein Gesetzter, der bleiben muss. Und wenn du dann Chris Barnes für einen vernünftigen Preis bekommst, also warum nicht? Owen Pappo hat seine Chance bekommen zu spielen und hat dann auch im letzten Monat, vor allem als bei den Inside-Linebackern ja eigentlich keiner mehr da war, viel Playtime gesehen. Also war dann auch okay. Deswegen, ich stimme euch da vollkommen zu. Wenn es möglich wäre, die drei mit, damit meine ich Kaiser White, Josh Woods und Chris Barnes, finde ich es ja auch da als die drei quasi Säulen zu haben, mach es. Ganz wichtig an der Stelle auf jeden Fall. Gut. Hat noch wer was dazu? Sonst würde ich weitergehen. Okay. Da kam der Winker. Weiter geht's. Kommen wir zu den Cornerbacks. Wir haben folgende Spieler für 24 und darauf folgend unter Vertrag. Devard Wilson für 2024, Starling Thomas V für 2025, Garrett Williams und Cleetrell Clark, letztes Jahr beide gedraftet worden, bis 2026 unter Vertrag. Bobby Price und Antonio Hamilton sind die einzigen unrestricted free agents in dem Raum. Dennis, let's go.
Ja, Cleetrell Clark, Garrett Williams, hast du ja gerade schon erwähnt, die haben wir eh bis 2026 als Rookies noch im Roster, und das sind doch beide Spieler, die, wo ich sage, den sollte man auf jeden Fall noch ein Jahr die Chance geben in der nächsten Saison, weil beide haben auch mit Verletzungen zu tun gehabt. Cleetrell Clark war zwischendurch mal unbestimmt raus aus den Spielen, sag ich mal. Aber bei beiden habe ich die Fantasie, dass die sich noch steigern können, dass die sich verbessern können und das Potenzial haben, vielleicht nicht Number One Cornerback zu sein, aber zumindest in der Rotation gute Positionen zu haben. Genau das gleiche mit Thomas Sterling, Fifths. Der kam ja als undrafted Rookie in den Roster rein und hat am Ende sehr viele Snaps gesehen und hat dementsprechend auch gut ausgesehen, also das heißt gut ausgesehen. Okay, man haben für die dafür, dass er jetzt kein Number One Cornerback ist, fand ich seine Leistung durchaus ansprechend, okay. Und deswegen würde ich die drei auf jeden Fall weiter im Roster sehen. Die anderen Namen, die du noch genannt hast, teilweise, den ersten Namen habe ich schon wieder vergessen.
Devard Wilson.
Genau, das sind so die Jungs, die wahrscheinlich irgendwo unter Ferner liefen, nachher verschwinden werden. Antonio Hamilton ist dann noch der große, bekannte Name, der da jetzt im Raum steht. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich damit machen möchte. Einerseits wäre es okay oder wäre gut, wenn da ein Veteran im Raum mit drin ist, weil die ganzen jungen Leute, die anderen drei, die sind ja alles quasi nach ihrem ersten Jahr, die kommen ins zweite Jahr, die brauchen noch ein bisschen Anleitung. Ist aber die Frage, ob man vielleicht nicht mehr Qualität für die Position holt, statt Antonio Hamilton in der Free Agency. Weil Cornerback war ja auch eine von den Positionen, die Johnny Vulnerable da angesprochen hat, die Cardinals mit in der Free Agency verstärkt angehen wollen. Und ich glaube, wenn du einen guten Veteran signst, die drei Jungs da hast und vielleicht im Draft nochmal relativ hoch zuschlägst, vielleicht mit dem 27. oder auch in der zweiten Runde einen Cornerback nimmst, dann bist du, glaube ich, erstmal ganz gut dabei. Wie die sich dann entwickeln, wird sich zeigen. Aber ich glaube, das wäre erstmal ein Cornerback-Raum, mit dem wir dann anfangen könnten.
Ich habe ausnahmsweise nichts zu ergänzen. Gar nichts.
Oha! Also, was ich kurz dazu einwerfen möchte, es wird ja viel darüber spekuliert, was die Cardinals mit den beiden First-Round-Picks machen. Und ich habe in dem einen oder anderen Mock-Draft auch schon gesehen, dass uns der Cornerback Cool-Aid, weiß ich nicht, wie heißt er?
McKinstry,
genau, den mache ich, vielen Dank. Dass der uns zugeschustert wird, hätte ich jetzt auch kein Problem mit, weil ich finde, wir haben gesehen, was dieser Coaching-Staff in der Lage ist, aus Rookies rauszukitzeln. Ich wünsche mir für die nächste Saison einfach nur, dass wir unsere Rookies von diesem Jahr, besonders Keetrell Clark, einfach noch ein bisschen mehr sehen. Weil wir haben da gehört, es gab da Issues, die er hatte, die wurden dann ja teilweise gefixt, teilweise auch nicht, hat dann zum Schluss keine Defensive Snaps mehr gesehen. Das hätte ich einfach gerne, dass der einfach wieder von Anfang an mitspielt. Vielleicht kriegt er ja diesen ja großen Schritt im Jahr 2 hin. Das würde ich ihm sehr wünschen, fände ich sehr, sehr cool. Zu Bobby Price, den würde ich tatsächlich halten, aber einfach nur wegen seinem Value für Special Teams. Fände ich cool, wenn der bleibt, weil er da ja auch den einen oder anderen Fumble hatte, den er dann geholt hat oder ja, den Fumble auch verursacht hat. Und ja, Dennis, bei Antonio Hamilton hast du alles gesagt.
Also, wenn du mir eine Hausaufgabe geben würdest und ich soll dir sagen, wie der Free Agency Plan aussehe für die Position, so harsch wie das klingt, aber es ist genauso wie bei der D-Line und bei den Outside-Linebackern auch. Eigentlich möchtest du die Starting-Personalien, die letztes Jahr für uns gestartet haben, nicht mehr starten sehen, sondern als Rotational-Guys wissen. Und im besten Fall greifst du dir irgendein wundersames, schönes Talent in den frühen Runden des Drafts ab und speckst das mal noch irgendeinem Veteran aus der Free Agency oder sowas. Und dann läufst du mit den beiden. Du kannst ja meinetwegen noch Garrett Williams auch als Nickel mit reinzählen, wenn du so willst. Aber da streiten sich dann die Geister, am Ende ist alles Defensive Backfield, also von daher Pussekuchen. Aber sowohl Starling Thomas als auch Keetrell Clark, als auch Antonio Hamilton. Ich meine, Antonio Hamilton war damals bei uns auch nur Third Corner, bis er halt hochgerutscht ist. Ne? Darfst du nicht vergessen, auch wenn er eine geile Story ist und auch wenn ich ihn sehr mag, einfach von wie er sich auch verhält als Spieler und als Profi. Ja, als Starting Cornerback reicht es dann doch nicht für ein Team, das, sage ich mal, mehr Ambitionen hat als 5 Siege die Saison.
Auf Dauer. Ja, dafür war er auch.
Wie bitte, Dennis?
Ich sag auf Dauer jedenfalls. Ne? Ja. Er hat immer mal 1-2 Spiele, wo man sagen kann, okay, das ist richtig geil. Und danach ist es dann halt, ja, genauso auch Antonio.
Ja, ansonsten hat er manchmal die Box drin. Das ist absolut richtig, ja. Wenn ich mal gerade so ganz schnell geguckt habe, welche namhaften Cornerbacks denn Stand jetzt in die Free Agency eintreten würden, wären die ersten... Also greifst
du nächste Woche vor?
Nee, mache ich nicht.
Siehst du?
Sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, let the party people roll. Ja, wir machen weiter mit den Safeties, die unter Vertrag stehen für 2024 und darüber hinaus. Und, meine Damen und Herren, Obacht, es ist der erste Raum in der heutigen Episode, wo wir keinen Free Agent drin haben. Wir haben für 2024 gesigned Buda Baker, Andrew Chechery, Joey Blunt, Quantrez Knight Und Jalen Thompson hat sogar bis 2025.
Gut. Ja, gut. Das war Dennis Wort. Alles okay bei dir?
Ja, ich musste kurz husten, aber ich hab gerade einen falschen Knopf gedrückt zum Muten vorher. Also ich war schnell genug, aber hab leider den falschen Knopf erwischt.
Das ist ja nicht so schlimm.
Tja, knapp daneben ist auch vorbei.
Ja, also ich gehe ganz klar davon aus, dass der Verein, also die Arizona Cardinals, die Option für Buddha Baker ziehen. Und dann haben wir im nächsten Jahr einfach die Hausaufgabe, ihn zu signen, erneut zu signen, eine Vertragsverlängerung zu geben. Andrew Chichery war da, wenn er gebraucht wurde, war jetzt aber kein Ausrufezeichen, würde ich sagen. Jalen Thompson hat eine super Saison gespielt, hat, ich meine, 4 Interceptions gefangen, habe ich heute noch gesehen. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn er zwischendurch seine Aussetzer hatte. Joey Blunt, Special Teamer, der mir ganz gut gefallen hat und dann ja auch den Sieg in Philadelphia mit seiner Interception gefangen hat. Und Quantrez Knight, ja, da wird man sehen, wie der sich entwickelt. Und dann ist das so ein Spieler, wo du ja dir überlegen musst, was du mit ihm wirklich anstellst. Also die Grundlage der Safeties mit Buddha Baker und Jalen Thompson gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ja, du hast halt bei Buddha einfach noch die Frage, was passiert nach dem Jahr. Das eine Jahr, wo er jetzt noch bei uns unter Vertrag steht, das wird dann herauszufinden sein. Aber ansonsten gefällt mir die Positionsgruppe erstmal ganz gut. Da könntest du in der Tiefe, glaube ich, ein bisschen was machen und ein bisschen, sag ich jetzt mal, hochwertigere Spieler holen, die dann, wenn da rotiert wird, eingreifen können. Aber ansonsten, finde ich, sind wir da ziemlich gut aufgestellt.
Also,
mach mal zuerst.
Okay, was ich mich halt frage und wirklich genuine, also ganz ehrlich frage, der Coaching-Staff hat wirklich keinen Hehl darum gemacht, Spieler auch zu cutten, wo wir gesagt haben, auch nett, dass du da bist, aber
och, Marco.
Also, ne, vom Kuchen kriegst du jetzt kein Stück ab heute. Und dann musst du dich ja fragen, wieso ist André Chacharet noch immer im Roster? Weil ich finde, war eine schöne Formulierung, die du da benutzt hast. Er war da, wenn er gebraucht war. Ja, die Frage ist nur, wo wurde er gebraucht und wo war er zu der Zeit? Häufig war er nämlich nicht da, wo wir ihn gebraucht hatten, auch wenn er da war. Gerade, mir fallen so Spiele wie gegen Cincinnati ein oder sowas. Gerade so die ersten Spiele, wo Buddha Baker auch ausgefallen war. Da hatte er sehr, sehr häufig den Kürzeren gezogen. Und das heißt, Chacharet gegebenenfalls für die Rotation auch einfach sehr solide. Aber wenn jetzt, Gott behold, irgendjemand ausfallen sollte, dann, wie du gerade gesagt hast, für die Tiefe, da müsste man gegebenenfalls einfach noch mal ein bisschen nachbessern. Und dann musst du dir aber auch die Frage mit Buddha Baker stellen. Und wir haben in der letzten Folge, wo ich ja mit dabei war, hatten wir auch schon einen kleinen Diskurs darüber geführt. Und ich glaube, der Diskurs, der wird auch noch weitergehen, auch wenn wir für den heute in demselben Umfang keine Zeit haben werden. Aber Buddha Bakers Zukunft bei den Cardinals ist nicht gesetzt, ist nicht gesichert für mich. Und ja, insofern, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Deswegen habe ich das ja auch gesagt, ne? Du musst halt zusehen, dass du ihn, ja, wenn, dann musst du bei ihm halt relativ zügig was tun. Denke ich, weil sobald er in die Free Agency kommt, wird er in Sphären wahrscheinlich aufsteigen, gehaltstechnisch, wo du dann vielleicht den Kürzeren ziehen könntest. Das ist natürlich jetzt viel Geunke, aber einfach, um es hier der Vollständigkeit halber nochmal zu erwähnen, der Kommentar, der hinter der Personalie Buddha Baker steht bei den Arizona Cardinals im Artikel von Darren Urban, ist sehr schön. Hier steht, toughest season without splash plays, but still was impactful leader. Die Frage ist nur, und das ist halt die Frage, Josh, die wir uns schon gestellt haben und die wir auch jetzt an der Stelle noch einmal hervorheben, reicht es, nur diese Leader-Qualität zu haben, ohne dass du ja die Splash-Plays bringst, ne?
Also, das ist genau der Punkt, wo ich ansetzen wollte. Also, Joshua hat schon gut vorformuliert, sag ich mal. Buddha Baker ist sicherlich ein Spieler, wo wir sportlich nicht drüber reden müssen, dass er die Qualität hat. Aber die Frage ist, wenn du ihn signen möchtest oder verlängern möchtest, wie du es gesagt hast, Lukas, zu welchem Preis willst du es? Zu welchem Preis er es möchte, kann ich mir ungefähr vorstellen. Na, er möchte sicherlich der bestbezahlte Safety der Liga werden, wie auch immer. Der Standpunkt dann zu dem Zeitpunkt ist. Und ob die Cardinals ihn dazu machen möchten, ist die spannende Frage. Und aktuell würde ich fast die mit Nein beantworten. Jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Weil du zum einen mit Jalen Thompson einen richtig guten Safety auf dem Platz stehen hast. Klar, würdest du dann das eins der stärksten Safety-Duos der Liga sprengen, wenn du ihn nicht mehr dabei hättest. Aber du hättest halt auch in der Free Agency eventuell die Chance, jemanden als Ersatz zu holen. Deswegen, also Buda Baker, ich würde ihn gerne behalten, aber nicht für jeden Preis. Also jetzt keine utopischen Summen, um ihn zum bestbezahlten Safety der Liga zu machen. Andre Chachery sehe ich ähnlich wie Joshua. Ich weiß nicht, was er verdient. Hast du es gerade auf dem Schirm, Lukas?
Ich guck's mir nochmal an.
Ja, weil ich würde behaupten, er ist nicht teuer und für das Geld kriegst du vielleicht auch mehr Qualität. Also ich würde es auf jeden Fall versuchen. Joey Blunt würde ich gerne weiterhin im Roster sehen, einfach weil er auch, wie du schon erwähnt hast, in den Special Teams präsent war und auch weil, ich sag mal, er ist auch in den Snaps, die er gesehen hat, konnte er durchaus auch positiv auffallen. Ne? Siehe den die Interception am Ende. Also das wäre sicherlich ein Typ, den ich für die Rotation schon behalten wollen würde.
Ja, also Chachery kostet 1,055 Millionen.
Ja, dieses Jahr ist ja in NFL-Verhältnissen eigentlich Taschengeld. Für das Geld findest du auch jemand anderen, der es macht.
Wie lange stand K1 Wallace bei uns unter Vertrag? Waren es 6 Spiele?
Weniger.
4?
Ja, so um den Dreh.
Er hat fast 400.000 verdient. Ich hatte seine Personalie gerade eben offen, weil ich einmal geguckt habe, wo er gelandet ist. Er ist jetzt ja gerade bei den Titans auf dem Roster und hat da auch noch ein Jahr Vertrag. Also wird erst nächstes Jahr Free Agent. Aber zum Beispiel Wallace hat mir richtig gut gefallen. Du hattest halt nur keine Argumente, ihn zu behalten, weil halt er nur ein Rotationsspieler geworden wäre. Und das wollte er wahrscheinlich auch nicht. Die Rolle war halt ganz klar abgesteckt. Wenn Baker zurückkommt, dass er 100% der Snaps sieht, da wäre für K1 Wallace kein Platz gewesen. Aber ja, du musst dich halt einfach rund um die Safeties fragen, wie soll es da in der Zukunft weitergehen? Und mit der Zukunft meine ich auch sehr, sehr viel weiter als nur über das kommende Jahr nachdenken. Judy, würde ich sagen, wenn keiner mehr was hat, gehen wir weiter zu unseren Special-Teamern. Wie viele haben wir auf dem Roster? Stand jetzt?
Wie viele Special-Teamer wir auf dem Roster haben?
Ja, ich möchte damit jetzt nur wirklich die nur Special-Teams spielen. Also jetzt nicht die ganzen Cornerbacks, Safeties, bla bla, die wir jetzt alle schon hatten.
3.
Sondern wie viel? Ja, nur sicher?
2.
4.
Haben wir 2 Kicker? Nö, haben wir 2.
Halt dich fest, Freund Nase. Nicht nur du hast mir heute was beigebracht, ich konnte dir auch noch was beibringen. Sehr schön. Wir haben, Stand jetzt gerade, 4 Leute im Raum sitzen. Das sind Aaron Brewer, Blake Gilligan, Matt Prater und Matt Hembro. Matt Hembro ist ein Longsnapper, ein Rookie, der aber das ganze Jahr auf der IR war. Aber es wird ja einen Grund haben, warum die Cardinals ihn nach wie vor an ihm festhalten. Von diesen 4 Namen sind 2 Namen Unrestricted Free Agents. Das ist einmal Aaron Brewer, der Longsnapper, und Blake Gilligan, der Panther, sind auch Unrestricted Free Agents.
Was? Blake Gilligan ist Free Agent?
Blake Gilligan ist Free Agent. Aber Blake Gilligan, es gibt einen sehr, sehr guten Grund, warum ich sagen würde, haltet den Mann. Er hat mit seinem 50,6-Yard-Punt einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt. Natürlich ist es so, weil er einen Rekord aufgestellt hat, muss man den nicht behalten. Nein, ich finde es eigentlich nur ein ganz schöner Nebeneffekt. Ich glaube, ich spreche für uns drei, wenn ich sage, dass Blake Gilligan uns allen gut gefallen hat.
Ja, da kam mir irgendwie aus dem Nichts. Ne? Ich weiß den Namen gar nicht mehr von dem Jungen, den wir zuerst hatten.
Du meinst,
ist jetzt aber euch auch beispielsweise falschen Fuß erwischt.
Ja, warte, Nolan Cooney.
Nolan Cooney, ja. Da hatten wir am Anfang ja relativ viel von gehalten, ne? Weil er ja auch einen super Eindruck gemacht hatte in der Offseason oder in der Preseason, besser gesagt. Und dann war der eigentlich relativ schnell auch der Hype wieder verschwunden und dann kam Blake Gillikin irgendwie aus dem Nichts. Ja. Und hat aber für mein Dafürhalten hat er sehr überzeugt. Es ist ja auch eine Position, so ein Panther, die nicht spektakulär ist, aber die wichtig ist. Ne? Wenn du deinen Drive nicht durchbringst, und das hatten die Karten jetzt ja das eine oder andere Mal, dass du dem Gegner den Ball möglichst weit hinten gibst, und das hat Blake Gillikin eigentlich sehr oft hinbekommen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir ihn auch im nächsten Jahr wiedersehen. Matt Prater ist über jeden Zweifel erhaben, den können wir noch weiterlaufen lassen. Aaron Brewer ist eigentlich, glaube ich, jedes Jahr Free Agent und wird irgendwann wieder gesigned. Auch wenn wir nach dem ersten Cuts wie letztes Jahr ohne Longsnapper erstmal anfangen, da kommt er im Laufe des ersten Spiels dazu. Und mit Matt Hembro, I don't know.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir uns nach der 13. Saison von Aaron Brewer verabschieden können. Nicht, weil er keinen guten Job gemacht hat. Nicht, weil seine Nase nicht richtig sitzt. Nein, um Gottes Willen. Es ist, glaube ich, einfach nur so, dass seine Zeit jetzt langsam vorbei ist. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht denkt er auch über ein Karriereende nach. Man weiß es nicht.
Oh, weiß ich ja nicht. Der Mann wird 34 und ist Longsnapper in der NFL.
Ja, aber, ne, du. Also, ja. Kann ja sein. Wir wissen es ja nicht. Es ist ja auch gerade reine Spekulation. Aber diese Personalie Hembro, dass wir doch einfach auf der IR das ganze Jahr gehalten haben. Gut, du lässt keinen Spieler einfach fallen, weil er auf der IR steht, logisch. Aber wenn du ihn die ganze Zeit hast und ja, ihn, es war halt ein Rookie, also warum nicht? Und wenn du ihn in der Preseason austestest und dann guckst, gibt er dir das, was du von Aaron Brewer letztes Jahr bekommen hast, kann er da mitziehen oder nicht? Ich finde, das sind so Sachen, über die muss man sich halt einfach klar werden.
Wisst ihr, was Aaron Brewer verdient? Letztes Jahr?
Irgendwo habe ich es gelesen, aber.
Es sind 1,4 Millionen.
Ja, ich hatte 1,2 jetzt, hätte ich gesagt.
Also bei mir steht 1,45, kann natürlich um den einen oder anderen Taui abweichen.
Nee, ist richtig, habe ich auch.
Aber das ist schon ordentlich für einen Longsnapper. Also wenn du mal schaust, Josh Woods hat weniger gemacht dieses Jahr. Der war nämlich bei 1,2. Ich sage
dir, mit dem Rookie wärst du sehr, sehr viel günstiger.
Safe, das auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich find's einfach süß. Und was man aber appreciaten muss, wie oft haben wir letztes Jahr über Aaron Brewer gesprochen? Nicht einmal.
Doch, haben wir.
Nein.
Doch, wir haben über ihn gesprochen, weil er sich letztes Jahr, also jetzt in dieser, Entschuldigung, ja. ich war schon zu weit hinten. Nein,
dass er sich den Arm gebrochen hat, vorletztes Jahr, andere Sache.
Ja, wir waren.
Wir haben über ihn gesprochen, weil er beim Final Roster Cut erst gecuttet wurde und wir im ersten 53-Mann-Roster keinen Longsnapper hatten.
Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir haben während
aber
der Saison.
Aber wir müssten nicht über ihn sprechen, weil die Leistung
Exakt. Du sprichst erst über Special Team, wenn irgendwas falsch läuft. Und über Aaron Brewer haben wir nicht einmal gesprochen. Also ich würde sogar 1,4 Millionen weiterzahlen für einen Longsnapper, der den Ball vernünftig snappt. Ich sag's, wie es ist.
Und wir wissen ja auch, dass das Duo Prater und Brewer einfach tadellos funktioniert.
Ja, aber dazu gehört auch noch der Holder, ne? Also Gillikin muss das Ding auch vernünftig pflanzen.
Ja gut, und da haben wir uns dieses Jahr ein paar Mal drüber unterhalten, weil Matt Prater 2-3 Mal auch ziemlich sauer war.
Ja, aber das lag an ihm nicht. Einmal, also vielleicht war der Ball mal einen Zentimeter zu weit nach rechts geneigt oder sowas, aber wir hatten nicht solche Patzer wie mit Andy Lee noch oder sowas. Also da waren nicht einmal die Laces vorne oder so, ne?
Doch, das war dieses Jahr auch der Fall, dass die Laces vorne waren. Deswegen hat er in einem Spiel 2-mal verschossen.
Weil die Laces vorne waren, hat er 2-mal verschossen.
Nein, ich meine, es war 2-mal sogar so. Das war genau das Spiel, wo er absolut ausgerastet ist und seinen Helm da sogar an eine Bank gekloppt hat. Aber ja, du hast vollkommen recht, es ist nicht in der Häufigkeit passiert, wie wir es schon hatten, als Andy Lee damals unser Holder war. Vollkommen richtig.
Du darfst auch nicht vergessen, dass Blake Gillikin einfach spät dazugekommen ist, ne? Klar, die trainieren die ganze Woche und können sich in der Woche auch kennenlernen mit den Abläufen. Aber ich glaube, es ist schon was anderes, als wenn die den ganzen Sommer zusammen verbringen und in der Offseason die ganzen Sachen einstudieren, als wenn jemand im Laufe der Saison mal eben das reingeworfen wird und das, ja, du machst das jetzt.
Das ist absolut so. Übrigens, ich habe mal gerade die Vertragssituation von Matt Hembro aufgemacht. Der würde tatsächlich 2025 auch 1 Million verdienen. Leicht drüber, 1.030.000 wird er verdienen. Aber Josh, ich stimme dir da vollkommen zu. Also ich wäre auch nach wie vor dafür, wenn es möglich ist, dann behalt Aaron Brewer auf dem Roster, weil du weißt genau, was du bekommst von ihm.
Und Karriereende kann ich mir auch nicht vorstellen. Er ist halt Longsnapper. Er ist das nicht so einer, der sich da jetzt körperlich groß kaputt macht bei den Footballspielen.
Das ist vollkommen richtig. Ja.
Richtig trotzdem irgendwie den Arm, wie keiner weiß. Aber
da wollte ich sagen, da freue ich mich bis heute.
Aber er ist jetzt keiner, der generell über den Haufen gerannt wird und irgendwie mit 34 einfach muss deine Rippen zu zählen oder sowas.
Ja. Das ist vollkommen richtig, genau. Gut. Ich glaube, damit ist die Abrechnung Teil 2 in the books. Ich glaube, ihr habt nichts mehr, oder?
Nein.
Nur eine Ankündigung, Dennis hat es schon so schön gesagt, in der Folge, nächste Woche hören wir uns wieder, liebe Bird Gang. Nächste Woche haben wir nämlich die Hausaufgaben erledigt und haben überlegt, welche Free Agents sind auf dem Markt, welche Free Agents wäre unser Traumpick, welche wären wahrscheinlich. Da werden wir damit aufräumen. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wir wünschen euch einen guten Verlauf der Woche und hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Rise Up Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.